Ja, das Gott zugewandte Herz, darum soll es heute gehen. Unser Herr ist ja ein zutiefst uns Menschen zugewandter Gott. Und wir ehren und erfreuen ihn, wenn auch wir uns ihm von Herzen zuwenden. Und das eben nicht nur bei dieser ersten Begegnung, sondern wirklich dauerhaft. In der letzten Predigt aus der Herzensreise von Herz zu Herz, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, da ging es auch um die Namen Gottes und so. Und da ging es auch darum, wie wichtig es Jesus ist, dass seine Jünger in ihm bleiben. Dass sie eben sich nicht aus dieser engen Verbindung zu ihm lösen und ihr Herz vor ihm verschließen, sondern eben fest mit ihrem Herrn verbunden bleiben. Das haben wir ja auch in der Lesung heute nochmal gehört. Und Leben in Christus, das ist eben dieses Leben mit einem Gott zugewandten Herzen. Und ich möchte heute so ein bisschen mit euch darüber nachdenken, was ein Gott zugewandtes Herz ausmacht und was so die Kennzeichen eines solchen Herzens sind. Und das, was ich heute hier sage, das ist nur eine Auswahl. Da gibt es sicherlich noch mehr Kennzeichen und mehr zu entdecken, was ein Gott zugewandtes Herz ausmacht. Aber eben heute nur so eine Auswahl. Und vielleicht kann ja diese Predigt dazu dienen, und das würde mich sehr freuen, dass ihr auch für euch an diesem Thema dranbleibt und nochmal für euch nachdenkt und miteinander ins Gespräch kommt, was so ein Gott zugewandtes Herz ausmacht. Heute eben ein paar Impulse zu dem Thema. Menschen mit einem Gott zugewandten Herzen, das ist das Erste, vollziehen eine klare Hinwendung zu Jesus Christus. Diese klare Hinwendung zu Jesus ist eben jetzt das erste Kennzeichen eines Gott zugewandten Herzens. Wenn ich von Gottes Geist geleitet erkenne, wer Jesus Christus ist, nämlich der Sohn Gottes, der am Kreuz für meine Schuld gestorben ist und der auferstanden ist und dafür sorgt, dass auch ich für immer mit ihm leben kann, der mich zu einem neuen Leben befreit, der mich in die Herzensbeziehung mit Gott hineinnimmt. Und wenn ich das erkenne und diesem Herrn die Herrschaft über mein Leben überlasse, dann beginnt ein neues Leben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17. Und dieses neue Leben, das gilt es dann auch zu ergreifen und einzuüben. In Epheser 4 spricht Paulus davon, den alten Menschen, also diese alte Lebensweise eines Menschen ohne Gott, abzulegen und den neuen Menschen, der ich in Jesus Christus schon bin, anzuziehen. Mit dieser ersten Hinwendung zu Christus und dem Leben als Jesu Nachfolger ist es so wie mit der Geburt und dem Wachstum. Die Geburt ist ja eine Tatsache, da kann der Mensch nichts dafür und auch nichts dagegen. Er wird geboren. Und dann, wenn er geboren ist, ist die Geburt abgeschlossen. Und genauso ist es, wenn ein Mensch Christ wird. Gott bekehrt diesen Menschen zu sich hin und schenkt ihm neues Leben. Der Mensch wird durch Gottes Handeln von Neuem geboren. Das ist eine abgeschlossene Tatsache. Und Wachstum ist dann der Prozess, in dem so ein Neugeborenes wächst, an Reife auch zunimmt, auch körperlich wächst, an Verstand zunimmt und so. Und so ist es auch im Glaubensleben. Als Nachfolger Jesu sind wir zu so einem lebenslangen Wachstumsprozess berufen. Unsere Verantwortung ist nur, dass wir uns diesem Wachstumsprozess aussetzen und dass wir uns wirklich von Gottes Geist verändern lassen. Er will ja unser ganzes Wesen so umgestalten, dass es dem Wesen Jesu entspricht. Und dieser Umgestaltungsprozess, das ist allein Gottes Werk, sein Handeln an uns. Aber er will, dass wir uns auf diesen Prozess einlassen, indem wir uns von ihm leiten und korrigieren lassen, indem wir auch zulassen, dass er uns verändert und auch lernen, was er uns lehren will. Und das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein und manchmal auch ziemlich anstrengend. Aber es ist so gut und so wichtig. In Römer 12, Vers 2 fordert Paulus die Christen auf: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lernt, in einer neuen Weise zu denken. Unser Herr will uns verändern und er will uns wachsen lassen und er gibt uns in dem, was uns so tagtäglich begegnet, auch reichlich Gelegenheit zu lernen. Und das tut er, weil er uns liebt, nicht weil er uns ärgern will. Und jedes Mal, wenn uns was begegnet, was uns herausfordert, was uns irritiert, was uns verunsichert, was uns vielleicht auch verängstigt, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir uns dieser Situation stellen und sie als Chance nutzen wollen, um zu lernen, was Gott uns auch immer lernen will, oder ob wir ihr ausweichen oder gegen sie ankämpfen wollen. Das sind jetzt nicht immer die ganz riesengroßen Entscheidungen. Manchmal ist es vielleicht die Entscheidung, mich einfach mal unterbrechen zu lassen, obwohl ich meinen Tag schon so richtig dolle durchgeplant hatte. Oder manchmal ist es auch die Entscheidung, in einer Auseinandersetzung nicht auf mein Recht zu pochen, obwohl ich die besseren Argumente habe. Manchmal sind es auch umfassendere Dinge oder so grundlegendere Dinge, wenn mein Herr meinem Leben eine neue Richtung geben will, mich zu etwas Neuem beauftragt und ich mich entscheiden muss, ob ich ihm jetzt gehorsam bin oder ob ich doch lieber mein eigenes Ding mache. Also letztlich geht es ja immer wieder darum, dass ich mich entscheiden muss, ob ich Jesus Christus folge oder meinem Eigensinn. Und wenn ich mich ihm vom Herzen zuwende, dann wende ich mich gleichzeitig immer von meiner sündigen Natur ab. Und von dem, was ich als natürlicher Mensch mir auch wünsche und auch erstrebe. Der größte Kampf im Glauben ist dieser Kampf in mir selbst, in meinem Herzen. Und diesen Kampf, den können wir eben nur bestehen in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Hinwendung zu Jesus Christus. Er ist der Retter, der mich bedingungslos liebt und dich auch und dich. Und der alles getan hat, was notwendig ist, um eben unser Leben zu retten. Und das darf ich glauben, auch dann, wenn ich wieder schuldig werde und wenn ich wieder an derselben Stelle gestolpert bin. Und wenn mein Leben immer noch nicht so aussieht, wie es im Himmel einmal aussehen wird. Aber wenn ich will, dass Gott in meinem Leben was tut, schon hier, dann muss ich mich eben seinem Wirken auch aussetzen. Darum, freu dich deines Lebens, dass du in Jesus Christus hast, komm zu ihm genauso, wie du bist und erlaube ihm gleichzeitig, dich zu verändern. Ein Gott zugewandtes Herz, das ist das Zweite, richtet seinen Blick auf Jesus. Man sagt ja so, ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Und tatsächlich ist ja ein Blick ein sehr wirksames Mittel, um zu kommunizieren. Der Blickkontakt ist die Basis, um einen Kontakt zu knüpfen und eine Beziehung aufzubauen. Wenn ich eine Person anschaue, dann schenke ich ihr meine Aufmerksamkeit. Und wenn sie meinen Blick erwidert, dann treten wir miteinander in Kontakt. Ein längerer Blick signalisiert in der Regel Interesse. Wenn aber mein Blick gelangweilt abschweift oder jemand mir etwas zeigt und ich schaue kurz hin und sage, schön, schön, dann gibt es in diesem Moment wahrscheinlich anderes, was mir wichtiger ist. Der Blick deines Herrn ruht ständig auf dir, weil er total interessiert ist an dir. Und jetzt ist die Frage, wie es bei dir ausschaut. Mit deinem Blick auf Jesus. Nicht nur im Hinblick auf die Kommunikation spielen die Augen eine Rolle, sondern auch das, was wir sehen, das beeinflusst uns, positiv oder auch negativ. Und je öfter wir uns etwas anschauen, desto mehr prägt es uns. Und deshalb ist es nicht egal, worauf wir unseren Blick richten. Manche Bilder tun uns einfach nicht gut. Und wenn sie sich erstmal in unserem Kopf und unserem Herzen festgesetzt haben, dann ist es gar nicht so einfach, diese Bilder wieder loszuwerden. Anderes prägt uns auf gute Weise. Und wenn wir unseren Blick immer wieder darauf richten, dann tun wir uns etwas Gutes. Auch wenn wir uns zum Beispiel Menschen anschauen, die uns in ihrem Glauben ein Vorbild sind, dann stärkt uns das selbst in unserem Glauben und dann ermutigt uns das in unserer Beziehung zu Jesus, dass wir ihm von Herzen nachfolgen. In Hebräer 12 lädt der Schreiber seine Leser ein: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, also gemeint sind diese Vorbilder aus dem Alten Testament, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut nicht verliert. Hier wird Nachfolge mit einem Kampf, mit einem Wettkampf verglichen. Ein Rennen, das es mit Ausdauer und ganzer Kraft zu laufen gilt und in dem wir alles ablegen müssen, was uns in diesem Lauf behindert, wenn wir dieses Rennen siegreich zu Ende führen wollen. Kein Sportler lässt ein wichtiges Rennen einfach so auf sich zukommen und guckt mal, was passiert. Er bereitet sich darauf vor. Er bringt sich in Form. Er teilt sich sein Rennen gut ein. Und ganz wichtig, er hat sein Ziel fest im Blick. Wir sind nicht die Ersten, die dieses Rennen in der Nachfolge laufen. Und wir tun uns was Gutes, wenn wir uns Menschen anschauen in der Bibel oder auch in Büchern oder die uns persönlich begegnen, die uns zeigen, wie wir dieses Rennen auf gute Weise gestalten können. Zuallererst aber sollen wir unseren Blick auf Jesus Christus richten, das höchste Vorbild, der uns vorangegangen ist auf dem Weg des Glaubens und der diesen Weg erfolgreich bis ans Ende gegangen ist. Er hatte das Ziel fest im Blick. Jesus ist der Weg zum Vater, Ursprung und Ziel unseres Glaubens. In sein Bild werden wir umgestaltet. Ihm, dem Ersten unter vielen Geschwistern, werden wir gleich. Jesus ist quasi der große Bruder, an dem wir uns orientieren können, dem wir nacheifern sollen. Der große Bruder, der da ist, der uns hilft, der uns an die Hand nimmt und der uns auch beschützt. Und von ihm können wir uns ermutigen und aufrichten lassen und an seinem Kreuz können wir abladen, was uns im Lauf behindert. Wen er frei macht, der ist wirklich frei und kann befreit mit ihm gemeinsam nach Hause laufen. Such seine Nähe, suche diese Verbindung mit ihm und lass dir von nichts und niemandem den Blick auf ihn verbauen. Das Gott zugewandte Herz legt ab, was in der Nachfolge hindert. Im Sommerurlaub im letzten Jahr haben Heiko und ich uns öfter mal Olympia angeschaut. Es war gerade halt so diese Zeit. Und das Wetter, das war so grottenschlecht. Und eigentlich wollten wir wandern gehen, das konnten wir zweimal tun. Ja, und dann haben wir gedacht, ach, wenn wir uns von sich selbst bewegen, gucken wir uns mal an, wie andere sich bewegen. Und dabei sind wir darauf zu sprechen gekommen, wie sehr im Leistungssport so an der Kleidung der Athleten und an den Geräten, die sie benutzen, gearbeitet wird, um diese zu optimieren. Alles soll so ergonomisch wie möglich sein, damit die Sportler den Wettkampf möglichst kraftsparend und effektiv bestreiten können und wirklich optimale Leistung erbringen können. Ständig wird ja in diesen Bereichen geforscht. Und das ist schon faszinierend, wenn man sich so anschaut, mit welchem Aufwand und welchem Einsatz am Material gefeilt wird, um noch so ein mehr für die Sportler rauszuschieben macht. Lasst uns jede Last ablegen, die uns und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, heißt es in Hebräer 12, Vers 1. Es gibt viele Dinge, die uns in der Nachfolge beschweren und ausbremsen können und die uns daran hindern, dass wir unserem Herrn kraftvoll und ausdauernd nachfolgen. Zunächst mal ist da die Sünde, mit der wir zu tun haben, solange wir in dieser Welt leben. Wir leiden unter unserem sündigen Wesen und wir werden immer wieder sündigen. Warum? Weil wir Sünder sind. Das ist schmerzhaft, das ist ärgerlich, aber das ist noch nicht das eigentliche Drama. Das eigentliche Drama ist, wenn wir als begnadete Sünder, die wir in Jesus Christus sind, versuchen, allein mit unserer Schuld fertig zu werden, statt sie eben zu unserem Herrn zu bringen. Sünde, die wir mit uns herumtragen oder die wir eben mit menschlichen Mitteln bekämpfen wollen, die drückt uns nieder. Und wir verschwenden Kraft und Energie in einem total aussichtslosen Kampf, der obendrein noch völlig überflüssig ist. Weil Jesus Christus diesen Kampf schon lange gewonnen hat. Er hat die Sünde besiegt. Also bringen wir sie doch einfach an sein Kreuz. Weitere Lasten können so schwierige Lebenssituationen sein, in denen wir uns gerade befinden. Sorgen, um die wir kreisen. Ängste, die uns blockieren, Entscheidungen, die wir vielleicht aufschieben, obwohl sie schon längst überfällig sind, Menschen und Dinge, die zwar bereichernd und motivierend für unser Leben sind oder auch sein können, die uns aber ausbremsen, wenn wir uns mehr an sie hängen, als uns gut tut. Auch unsere eigenen Pläne und Vorstellungen können uns in der Nachfolge hindern und können uns vom Ziel ablenken, auch wenn sie uns selbst und anderen noch so gut und gottgefällig vorkommen. In 2. Samuel 7 wird erzählt, wie König David, als seine Königsherrschaft gefestigt war und im Land Frieden herrschte, sich eines Tages dachte, Mensch, das kann nicht richtig sein. Ich lebe hier in so einem prächtigen Palast und die Lade Gottes steht immer noch in einem Zelt. Und deshalb nahm er sich vor, einen Tempel für Gott zu bauen. Und dann erzählte er das seinem geistlichen Berater, dem Propheten Nathan, und sagte ihm so, was er vorhatte und fragte ihn, ja, was meinst du dazu? Nathan wusste, dass Davids Pläne einem dankbaren und aufrichtigen Herzen entstammen, das Gott wirklich ehren will. Und er sagte dann total spontan, tolle Idee, mach das, Gott wird mit dir sein. Völlig nachvollziehbar, oder? Ich meine, Gott ein Haus zu bauen, um ihn zu ehren, was soll daran falsch sein? Das Ding war, Gott hat es anders geplant. Er wollte nämlich nicht, dass David diesen Tempel baut, sondern sein Sohn Salomo. Und dann hat er Nathan nochmal zu David geschickt, um ihm zu sagen, du David, ich habe dich zum König gemacht. Ich war immer bei dir, ich werde auch künftig bei dir sein. Ich werde dich und deine Nachkommen segnen. Aber nicht du sollst mir diesen Tempel bauen, sondern dein Sohn Salomo. Und David hat darauf gehört. Und das war gut. Also unsere ehrenwertesten Pläne und Absichten können tatsächlich genauso hinderlich im Glauben sein, wie vieles andere auch. Menschen mit einem Gott zugewandten Herzen, die haben ein wachsames Auge darauf. Sie lassen sich von ihrem Herrn korrigieren und legen ihre Lasten bei ihm ab. Und Menschen mit einem Gott zugewandten Herzen sind mit ihrem Herrn in Bewegung. Als Jesus auf der Erde lebte und seine Jünger berufen hat, da haben sie ja ihr Zuhause aufgegeben, um mit ihm unterwegs zu sein. Und sie sind ständig mit Jesus durch die Gegend gezogen, haben mal hier, mal dort geschlafen, gingen immer dorthin, wo ihr Herr hinging. Aber nicht nur äußerlich waren sie in Bewegung, sondern auch innerlich. Jesus hat seine Jünger immer wieder herausgefordert, hat sie aufgefordert, neue Gedankengänge zu verfolgen. Sie haben sich mit ihm auf ganz fremde Dinge eingelassen. Was Jesus tat, wie er Menschen begegnet ist, das alles hat das Denken der Jünger total auf den Kopf gestellt. Es war einfach nicht mit ihrer Prägung und mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Sicht vom Leben in Einklang zu bringen. Aber sie haben sich auf Jesus eingelassen. Immer wieder neu. Und das war auch nicht immer einfach für sie. Jüngerschaft, Jesus-Nachfolge, das hat mit Bewegung zu tun. Und das kann auch gar nicht anders sein, denn christlicher Glaube ist ja kein System, sondern es ist die lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Beziehungen sind in Bewegung. Wenn sich in einer Beziehung nichts mehr bewegt, ist sie tot. Und unser Herr will, dass wir in Bewegung sind und dass wir auf ihn hören, dass wir ihm gehorchen, dass wir uns von ihm leiten lassen und dass wir offen sind für Kurskorrektur. Jüngerschaft und ein unbewegliches Herz passen nicht zusammen. Menschen mit einem gottzugewandten Herzen strecken sich nach ihrem Herrn aus. Sie sind empfänglich für die Stimme Gottes und bereit, ihr zu gehorchen. Sie sind mit ihrem Herrn in Bewegung und richten ihr Leben, sämtliche Lebensbereiche, auf ihn aus. Diese Unterscheidung zwischen geistlichem und sonstigem Leben, die kennen sie nicht, weil sie ihrem Herrn mit ihrem ganzen Leben die Ehre geben wollen. Alles, was ihnen begegnet, bringen sie mit ihrem Herrn in Verbindung und fragen auch und gerade in schweren Zeiten und undurchsichtigen Situationen nach Gottes Willen und seinem Rat. Sie wollen sich von ihrem Herrn leiten lassen, genau wie David, der in die Enge getrieben im Psalm 143 in einer wirklich sehr schwierigen Situation betet: Hilf mir so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Geist, dann werde ich erleben, wie du mir Hindernisse aus dem Weg räumst. Hilf mir jetzt in dieser Situation, die ich so gar nicht verstehe, die vielleicht auch so schmerzhaft ist, unter der ich so leide, hilf mir in dieser Situation so zu leben, wie du es willst. Zeige mir, wie ich mit dem, was mir da gerade begegnet, so umgehen kann, dass ich dir die Ehre gebe. Dieses Gebet aus einem aufrichtigen Herzen gesprochen freut unseren Herrn mit Sicherheit. Und auch für uns selbst ist dieses Gebet in allen Lebenslagen wirklich hilfreich, weil es uns davor bewahrt, einfach nur ständig irgendwie zu reagieren, uns von den Umständen leiten zu lassen, verrückt machen zu lassen. Und es setzt uns frei, auf die Stimme unseres Herrn zu hören und uns von ihm bewegen zu lassen. Und wir brauchen das, dass unser Herr unser Herz wirklich erstmal immer wieder zur Ruhe bringt, weil es einfach oft auch so aufgewühlt ist von dem, was uns begegnet. Menschen mit einem gottzugewandten Herzen, das ist mein fünftes, freuen sich, wenn Gott geehrt wird. Es ist ja nun mal so, dass auch Menschen mit einem zugewandten Herzen nicht immer so leben, wie es ihrem Herrn gefällt. Auch sie werden schuldig, auch sie irren sich, auch sie machen Fehler. Ja, und liegen manchmal so richtig daneben. Aber sie möchten sich ihrem Herrn hingeben. Und deshalb halten sie ihm ihr Herz mit all dem, was auch immer wieder an Dunklem und Bösem darin aufkeimt, halten sie das ihrem Herrn hin, damit er ihr Herz heilt, schützt und erneuert. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das betet David im Psalm 86. Das Gott zugewandte Herz möchte Gott wirklich aufrichtig ehren, weiß aber gleichzeitig um seine eigene Bedürftigkeit und breitet eben auch seine Zerrissenheit, Unsicherheiten, seinen Zweifel, seinen Eigensinn vor seinem Herrn aus und bittet ihn um Hilfe und Schutz. Mit einem zugewandten Herzen möchte ich, dass Jesus Christus die unumstrittene Mitte in meinem Leben ist. Und ein zugewandtes Herz ist einfach auch von Jesus begeistert und empfindet es als Vorrecht, sich von ihm gebrauchen zu lassen, in sein Handeln einbeziehen zu lassen und möchte wirklich so viele Menschen wie möglich mit Jesus in Verbindung bringen. Sie freuen sich, wenn Gott geehrt wird, und beten, dass ihr eigenes Herz und auch das Herz anderer Menschen immer wieder auf Gott ausgerichtet wird. In 1. Chronik 29 wird berichtet, wie David beim Bau des Tempels, den ja eben dann sein Sohn Salomo durchgeführt hat, wie er diesen Bau vorbereitet. Er sammelt Material, er bringt auch ganz viel von seinem eigenen Besitz mit ein. Und in seinem Volk hat David dann schon für Spenden für den Tempelbau gebeten, und ist total bewegt und glücklich, weil sich das Volk so freudig und so großzügig an den Kosten beteiligt. Und in seinem Lobgebet formuliert David unter anderem: Ich weiß, mein Gott, dass du unsere Herzen prüfst und dich über Aufrichtigkeit freust. Du weißt, dass ich alles mit aufrichtigem Herzen gegeben habe. Und ich habe mich darüber gefreut, dass auch dein Volk so freigebig dir gegenüber war. Herr, sorge dafür, dass dein Volk diese Gesinnung behält. Richte ihr Herz auf dich. Gib meinem Sohn Salomo das ungeteilte Verlangen, deine Gebote, Ratschlüsse und Vorschriften zu befolgen und dieses prachtvolle Haus zu errichten, dessen Bau ich vorbereitet habe. Wir sind geschaffen zur Ehre unseres Herrn. Der einzigartige, lebendige, allmächtige Gott verherrlicht sich durch uns. Welche Würde, welche Bedeutung spricht er damit unserem Leben zu? David hat das verinnerlicht und ich finde, dass man das seinem Gebet auch total abspürt. Es geht ja immerhin um den Tempel, den er so gern für Gott gebaut hätte. Das war seine Idee, sein Herzensanliegen, dafür brannte sein Herz. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas hattet, was euch wirklich so auf dem Herzen lag und wo ihr gesagt habt, oh, das würde ich so, so, so gerne für Gott tun. Und dann hat Gott Nein gesagt. Salomo, nicht David, sollte diesen Tempel bauen. David durfte vorbereiten, er durfte den Weg ebnen und dann darf er einen großen Schritt zurücktreten und Salomo tun lassen, wozu Gott ihn beauftragt. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich finde, das könnte einem schon so einen kleinen Stich versetzen, oder? Aber davon lesen wir hier nichts. Stattdessen steht da, dass David sich freut. Er freut sich, dass der Tempel jetzt wirklich gebaut wird. Er freut sich, dass sein Sohn Salomo sich von Gott beauftragen lässt. Er freut sich, dass das Volk so großzügig für den Tempelbau spendet. Er freut sich, weil in all dem Gott geehrt wird. Und David bittet Gott dann, dass das Volk diese Gesinnung beibehält und dass Salomo sich auch weiterhin mit voller Kraft und Freude diesem Auftrag Gottes widmet und dass ihrer aller Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet ist. David hatte ein Gott zugewandtes Herz. Er wollte seinem Herrn die Ehre geben und er hat sich gefreut, wenn Gott geehrt wird. Und deshalb hat er für sein eigenes Herz und auch für die Herzen der Menschen um ihn her gebetet. Und deshalb konnte er, als es dann eben soweit war, auch frohen Herzens zurücktreten und auch das zur Ehre seines Herrn. Und Menschen mit einem Gott zugewandten Herzen wissen um die Macht dessen, der sie beauftragt. Es ist ja ein Unterschied, ob ich in meinem Namen und in meiner Kraft losziehe oder im Auftrag und in der Vollmacht des lebendigen Gottes. Es ist ein Unterschied, ob ich auf meine Möglichkeiten schaue und danach handle oder ob ich mich auf meinen Herrn verlasse, dessen Macht und Möglichkeiten grenzenlos sind und der niemals müde wird. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann können wir sehen, wie die Apostel durch Gottes Geist geleitet die Botschaft von Jesus Christus weitertragen und dabei weit über ihre menschlichen Möglichkeiten hinaus agiert haben. Ich persönlich finde das immer wieder so faszinierend, wenn ich die Apostelgeschichte lese, und es begeistert mich jedes Mal, wie aus diesem kleinen Häufchen ängstlicher, verzagter Jünger, die sich dahinter geschlossenen Türen verstecken nach Jesu Tod und denen es mit Jesu Tod ja wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht, wie also aus diesem kleinen Häufchen so eine gewaltige und kraftvolle Jesusbewegung wird. Menschen, die von Jesus Christus beauftragt und von seinem Geist geleitet, mutig losziehen und sich nicht einschüchtern lassen, obwohl es wirklich viel gab, was sie hätte einschüchtern können. Der Hohe Rat beispielsweise, das war damals die höchste politische und religiöse Institution in Judäa. Und wer mit diesem Gremium Probleme bekam, der hatte echt Probleme. Zu den Aufgaben des Hohen Rates gehört es unter anderem, die Reinheit der Lehre zu überwachen. Also wenn da neue religiöse Bewegungen irgendwie entstanden, haben sie sich die erstmal angeguckt und war da natürlich auch erstmal kritisch eingestellt. Und diese Jesusbewegung, die war ihnen total ein Dorn im Auge. Immer wieder gerieten die Apostel in das Visier des Hohen Rates und sie mussten sich verantworten, weil sie die Botschaft von Jesus Christus verkündigt haben. Sie wurden unter Druck gesetzt. Man versuchte sie einzuschüchtern, um sie mundtot zu machen. In Apostelgeschichte 4 wird berichtet, wie Petrus und Johannes verhaftet wurden, nachdem sie in der Vollmacht Jesu einen Gelähmten geheilt haben und Petrus dann die Gelegenheit wahrgenommen hat, um der erstaunten Menge Jesus Christus zu verkündigen. Im anschließenden Verhör wurden die Apostel dann gefragt, aus welcher Kraft und in welchem Namen sie diesen Mann geheilt haben. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 4, Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltaten an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ja, das ist doch mal eine klare Botschaft, oder? Und diese Freiheit und diesen Mut, das so klar auszusprechen, hatten Petrus und Johannes nicht aus sich selbst heraus. Es ist der Freimut von Menschen, die wissen, dass sie im Auftrag des Herrn unterwegs sind, dessen Macht grenzenlos ist und der durch sie tun will, kann, was immer er durch sie tun will. Er tut, was er sich vorgenommen hat. Und in seinem Namen sind sie unterwegs. Von seinem Geist lassen sie sich leiten und seine Vollmacht nehmen sie in Anspruch, um in seinem Auftrag das zu tun, was ihnen selbst unmöglich ist. Wie ging es den Menschen aus dem Hohen Rat, die bei dem Verhör dabei waren? Das wird dann im Folgenden berichtet. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich. Denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Der Hohe Rat ist ratlos. Sie merken, dass sie diesen Jesus-Nachfolger mit menschlichen Mitteln nicht beikommen können. Selbst unter Strafandrohung lassen sie sich nicht zum Schweigen bringen. Sie können es ja nicht lassen, von ihrem Herrn zu reden und zu tun, was er ihnen aufträgt. Ein Gott zugewandtes Herz ist ein mutiges Herz. Mutig deshalb, weil es sich immer wieder in seinem Herrn stärkt. Und von solch einem Herzen heißt es in Sprüche 18, Vers 14, wer ein mutiges Herz hat, weiß sich auch im Leiden zu halten. Wenn aber der Mut da niederliegt, wer kann's tragen? Ja, ich wünsche uns sehr, dass wir Menschen mit einem mutigen, einem Gott zugewandten Herzen sind. Ich möchte noch beten. Danke, lieber Herr, für deine Liebe, mit der du uns entgegenkommst. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du ja, dich uns gezeigt hast, dass du dich uns nahbar und erfahrbar gemacht hast. Danke, dass du in unsere Welt hinabgekommen bist und danke, dass du uns zutiefst verstehst und dass du mit uns leidest in allem, woran wir leiden. Danke, dass du der bist, der unser Herz heilt, erneuert, der es schützt, es prägt und verändert. Und wir wollen ja, dir unser Herz anbefehlen, es dir hinhalten. Wir wollen Menschen mit einem dir zugewandten Herzen sein. Danke, Herr, dass du uns so viele Beispiele gegeben hast, auch in deinem Wort, wo wir einfach auch sehen können, wie Menschen mit dir gelebt haben. Und das macht so einen Mut, auch gerade wenn wir sehen, dass es in ihrem Leben auch nicht immer nur steil bergauf ging, dass es da auch Fehltritte gab, dass es da auch wirklich tiefe Tiefen gab. Aber einfach zu sehen, wie diese Menschen mit dir zusammen einfach das durchlebt haben, das tut so gut, Herr. Und ich bitte dich, dass du ja, dich unsere Herzen annimmst, dass du uns zeigst, was der Beziehung zu dir im Wege steht, dass du aufdeckst, was an Dunkeln in unserem Herzen ist. Du tust das nicht, um uns zu verdammen, sondern du tust es, dass wir all das zu dir ans Kreuz bringen. Und du sagst, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns von aller Ungerechtigkeit reinigst. Danke, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir uns auf dich verlassen können, dass deine Liebe hält und trägt und dass du dich auf dein Versprechen, dass du für uns bist, hast festnageln lassen am Kreuz. Und danke, dass du an dieses Kreuz alles mitgenommen hast. Auch das, was wir jetzt noch gar nicht wissen, was uns noch begegnen wird in unserem Leben. Und dass wir es bei dir loslassen können und loswerden können. Hilf du uns dazu, erfülle uns mit deinem Geist, lass das Licht deiner Liebe in jeden Winkel unseres Herzens leuchten. Lass deine Liebe und dein Wort, dein Friede ganz tief in unser Herz sinken und durch uns hindurchstrahlen auf die Menschen um uns her. Wir wollen uns gern von dir gebrauchen lassen, dass noch viele, viele Menschen zu dir finden und das Ziel ihres Lebens erreichen. Und wir freuen uns, mit dir einmal frei von allen Hindernissen in aller Schönheit und Klarheit und Pracht mit dir zu leben, wo uns ja einfach gar nichts mehr beeinträchtigt und nur noch Freude pur sein wird und wir dich über alles ehren werden. Danke für dieses großartige Ziel, diese großartige Zukunft, die wir in dir haben. Lass das schon jetzt Auswirkungen in unserem Leben haben, auf dieser Seite des Lebens. Danke, Herr, für deine Größe. Amen.